Wird 2010 das Jahr von OpenID oder OpenID Connect? Und was ist OpenID Connect überhaupt? Und was haben Google und China jetzt nicht mehr gemeinsam? Oder wo geht die Reise hin mit Privacy und Facebook? All das erfahrt ihr nun in Folge 24 des Open Web Podcasts.
Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Ja, frohes neues Jahr. Hallo.
Also wir fangen schon an.
Ja, sicher.
Ja, frohes neues Jahr.
Wir fangen nochmal an. Ja, frohes neues Jahr. Bis wann sagt man das eigentlich?
Ach, ist eigentlich schon rum.
Ist echt schon rum.
Na klar.
Echt? Ich dachte, bis Ende des Jahres ging das noch. Naja, gut.
Trotzdem dir auch frohes Neues.
Ja, danke schön.
Genau.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Open Web Podcasts. Nummer 24 haben wir erreicht. Da haben wir ja bald die Hälfte durch, ne? Was machen wir?
Ja, wollen wir 50 Folgen machen?
Ja, dann ist das Thema doch abgefrühstückt, oder?
Achso.
Naja, gut. Ja, mit mir dabei sind der Herr Pfefferle, wie immer. Hallo, Herr Pfefferle.
Guten Tag, Herr Topf.
Ja, zu bloggen zu finden, bloggen zu finden unter Notizblog, NOTIZBLOG. Was war's? Org?
Ja.
Ja, und nicht dabei, der Herr Küppers zu finden unter, wo ist er eigentlich zu finden jetzt? Futureofwebstrategy.com nehme ich an. Hat genau. Aber zu viel Stress. Und deswegen ist unser Dauer-Chat-Supporter dabei, nämlich Carsten Pötter.
Hallo Carsten. Ja, hallo, guten Abend. Ja, und ich bin zu finden auf notsorelevant.com. Hm. Das buchstabiere ich jetzt nicht, weil es ist ja nicht so wichtig.
Hast du nicht geübt. Für nächstes Mal, wenn du nochmal dabei bist, dann übst du es mal, ne?
Ja,
ich auch. Also so geht das ja nicht.
Fragen wir nächstes Mal unser Battle aus, wer es schneller buchstabiert bekommt.
Genau, gut, dass ich das kurz habe und das einfach mrtopf.de ist. Ja, mein Name ist Christian Scholz und wir fangen an mit keinem richtigen Thema heute, mehr so eine Sammlung, was so über die Feiertage so angefallen ist. Und es ist anscheinend gar nicht so wenig. Also das neue Jahr fängt gut an, glaube ich, ne?
Ja.
Also kein Winterloch. Ja, und zwar eine Sache ist Chris Messina, bekannt aus Funk und Fernsehen und seinem Blog, der geht zu Google. Weiß jemand warum?
Sie haben ihm wahrscheinlich ein gutes Angebot gemacht. Ah. Ja gut, also wenn man seinen Aussagen trauen kann, dann hat er wohl irgendwie mehrere Angebote gehabt, beziehungsweise hat auch nach einem Job gesucht und hat sich dann für Google entschieden. Ich meine, es gibt schlechtere Entscheidungen, oder?
Denke ich. Aber eine Frage wäre vielleicht noch, was heißt es denn für die OpenID Foundation, wenn immer mehr Leute zu den großen Anbietern da abwandern, die jetzt ja da auf dem Board sitzen?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Weil ich denke mal, das ist, ich glaube, wer hat das gesagt? Aaron Hammer-Lahav hat das, glaube ich, erwähnt, als er dazu gefragt worden ist, wie er dazu steht, dass Messina zu Google geht. Wir werden immer mehr Leute da haben, die nicht nur wie bislang auf einer kleinen Örtlichkeit Silicon Valley irgendwie zusammenhocken Tag und Nacht und sich irgendwelche tollen neuen Protokolle ausdenken, sondern sie arbeiten demnächst auch alle bei 2, 3, 4 Firmen. Und
eh alle in Mountain View, oder?
Bitte?
Sind eh alle in Mountain View dann, oder?
Ja.
Ja, das wäre halt die große Frage, aber eigentlich ist es ja so.
Ja.
Also ich meine, auch wenn Aaron Hammer-Lahav denkt, es würde so rum, also es würde immer mehr, also werden immer mehr Firmen kommen, ist es doch eher jetzt gerade zu sehen, dass es immer weniger werden. Oder ja, Google halt alle wichtigen Männer aufkauft, Menschen.
Ja, wo hat er denkt? Das haben die ja immer schon gemacht an sich. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Also jetzt gut, jetzt in dem Bereich, weil der wichtig wird, aber ich meine, haben halt hier Python-Gründer und so weiter ja dabei und keine Ahnung, wie noch alles. Also waren ja schon alle. Also es ist ja so Firmenstrategie, ne?
Ja, also ich meine, der Christian hat zwar vorhin in der Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ob man das Thema OAuth, da beziehst du dich ja auf dieses Blogpost von David Recorden auf O'Reilly Radar, genau, ob man das rauslassen.
Aber es gehört aber auch zu OpenID. Ne?
Ja. Naja, weil aber da ist ja eigentlich interessant, dass in diesem Blogpost so drin steht, ja, dass der Post ist geschrieben von David Recorden, Facebook, Chris Messina, Google, Big Heart, Microsoft und Aaron Hammerlehalf, Yahoo. Mhm. Und ich meine, er hat es sicherlich nicht ohne Grund gemacht, dass er da die Firmen noch gleich mit erwähnt hat. Und da haben wir, glaube ich, 4 der größten Unternehmen im Netz momentan versammelt. Und das ist eigentlich so das, wo es meiner Meinung nach dieses Jahr hingehen wird. Also, dass wir eine sehr starke Konzentration auf große Firmen haben, die die weiterentwickeln werden, ob das OpenID ist, ob das OAuth ist oder was auch immer. Und dass da weniger Entwickler dabei sind, die ja unabhängig sind oder bei irgendwelchen kleinen Klitschen arbeiten, sondern das Ganze wird sich sehr auf die Großen konzentrieren.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist schlecht, weil ich meine, gut, das ist halt die Frage.
Zum Durchsetzen ist es ja gut, oder? Ich meine, wenn zumindest sich die großen 4 sozusagen auf einen Stand schon mal einig haben.
Wenn sie sich auf irgendwas einigen, ist das sicherlich gut, aber es ist halt die Frage, wie transparent die Entwicklung dann ist. Also ich habe da irgendwie, glaube ich, so war das ein Blogpost, ein Tweet, was weiß ich, von Dan Brickley so in Erinnerung in Bezug auf OAuth, wo er sagt, naja, was machst du jetzt als kleiner Entwickler, der du irgendwo in Europa sitzt, hast dich irgendwie auf eine Mailingliste eingetragen da für OAuth oder so und du kriegst eigentlich nur noch die Hälfte mit. Plötzlich hast du da ein neues Protokoll mit RAP oder so.
Naja.
Und ja.
Aber das ist selbst so im Valley so teilweise. Also ich meine, ich war ja da noch in der Humor Group da, als es gerade aufkam. Mhm. Und da war es halt auch so, dass irgendwie so Gerüchte, da arbeiten Leute an irgendwas, aber was es jetzt genau ist, irgendwie, das war nicht so wirklich bekannt und sollte dann halt mit großem Tara halt bei dem Internet Identity Workshop da vorgestellt werden, war halt dann RAP.
Also was halt auf alle Fälle dafür spricht, dass er jetzt zu Google geht, ist, dass er jetzt, so wie er selbst sagt, eben die volle Zeit dafür hat, sich um einmal eben OpenID und dann auch noch sein DISO-Project und diese ganzen kleinen Sachen oder Activity, diese Activity-Stream Spezifikation, dass er die Zeit dafür hat, die weiterzutreiben und eben nicht nebenher noch Geld verdienen muss. Also das würde halt dafür sprechen.
Ja, ja, gut. Das ist ja immer so.
Naja, aber also man kann halt nicht davon ausgehen, dass Google jemanden dafür einstellt, dass er das, was er bisher eben nebenher gemacht hat, weitermacht. Erstmal nicht mit primärem Fokus Google voranzutreiben, sondern eben diese kleinen Nebenprojektchen, die vielleicht dann irgendwann auch Google was bringen und ihn dafür bezahlt.
Gut, eine andere Sache, die ich mich halt da frage, ist auch, inwieweit, ich meine, er ist ja so ein bisschen Kritiker dieses Nesca-Zeugs, ne, also dass man all diese Buttons, also bei RPX ist es ja ganz besonders so, dass man all diese Buttons da hat mit Google, Yahoo und so weiter drauf, mit denen man sich dann einloggen kann, aber OpenID eigentlich gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch direkt zu OpenID Connect, was ja auch auf seinem Mist gewachsen ist, was ja so ein bisschen auch so der Google-Idee, wie das zu funktionieren hat, ja so ein bisschen entgegenspricht. Ne? Vielleicht.
Minister?
Ja, ich meine, Google will halt den großen Google-Button da haben überall, wo man sich einloggt. Oder
das, naja, das würde ich Ihnen jetzt erstmal nicht unterstellen, aber es funktioniert halt bisher nicht anders, ja, denke ich.
Ich meine, hast du da, weiß ich, hat man inzwischen da eine sinnvolle OpenID?
Nee, natürlich nicht. Ja, also bei Google, ja, die Profilseite.
Okay.
Und demnächst halt auch die E-Mail-Adresse.
Genau.
Ja gut, aber ich würde trotzdem sagen, dass allen großen Konzernen erstmal dran gelegen ist, dass ihr Logo da irgendwo auftaucht. Und ich meine, wir haben es ja bei sogar, es ist anscheinend sogar ja den Leuten, die es benutzen, lieber. Also siehe Quibe, glaube ich, ne, war das ja, die auch mal die selbst entfernt haben und nur noch all die Anbieter dagelassen haben, weil da man eher meint, dass man die ja kennt und eh alle da einen Account haben. Du meinst eher andersrum sagen müsste, weil alle, die einen Google-Account haben, die haben damit ja automatisch auch eine OpenID. Also kann man Google weglassen und bei Yahoo genauso.
Naja, aber das ist halt der Part, wo bisher sich halt niemand drum gekümmert hat, zu erklären, was OpenID ist oder einen gescheiten Namen dafür zu finden und die Leute darauf zu trimmen, dass man sich mit URLs anmeldet. Und deswegen geht es halt bisher gar nicht anders.
Ja, aber es hat sich auch keiner, ich meine, die Großen hätten sich ja alle drum kümmern können. Die haben ja genug Geld und Marketing-Power, um zu sagen, hier, das ist eine OpenID und so sieht die aus. Und die hätten auch selbst auf OpenID Connect oder Ähnliches kommen können. Ja, das ist halt auf Facebook Connect gekommen. Also.
Genau, aber müssen wir überhaupt, müssen wir nicht einfach davon wegkommen, OpenID zu erklären? Ich weiß es nicht. Müssen wir einfach vielleicht mal dahin kommen, OpenID, sage ich mal, aus zwei Gesichtspunkten zu sehen. Einmal OpenID als ja, das reine Protokoll. Das kann ja durchaus auch funktionieren, ohne dass ich irgendwo eine URL eingebe. Zum Beispiel diese tollen Geschichten mit StudiVZ jetzt und Facebook.
Ja, aber ist das toll?
Nee, toll war ein bisschen ironisch. Aber ich meine, also es funktioniert ja alles über OpenID. Also nicht mal, Quatsch, nicht StudiVZ und Facebook, sondern StudiVZ und GMX und Web.de. Okay, ja. Aber das gleiche Spiel ist ja Web.de, GMX und Facebook. Es läuft über OpenID, nur kein Mensch sieht was davon.
Und im Prinzip ist auch egal,
Ja, natürlich. Und ich meine, im Prinzip sind GMX und Web.de OpenID Provider. Nur kannst du das als Nutzer nirgendwo gebrauchen. Ja? Also du kannst dich nur bei Facebook einloggen und kannst dich jetzt bei StudiVZ einloggen. Aber du musst vorher natürlich GMX über ihr Portal gehen. Das heißt, es bringt einem nichts. Die eine Seite ist OpenID als reiner Login-Mechanismus, egal wie er funktioniert. So ist er ja eigentlich auch, so ist OpenID bislang immer verkauft worden. Und das andere ist vielleicht eher, dass man OpenID in Richtung Identität sieht. Also eine Online-Identität, an die ich andere Dinge anbauen kann. Also. Und dann sind wir wieder bei der URL und dann sind wir auch wieder bei OpenID Connect, wie es Chris Messina vorschlägt.
Vielleicht erklärst du das kurz, was er genau vorschlägt.
Im Prinzip sagt Chris Messina ja nichts anderes, als dass ich an OpenID andere Services andocken kann, dass das über Activity Streams, also dass ich irgendwo mein Newsfeed habe und dass ich halt andere Services anbinden kann an OpenID, wo OpenID die Grundlage ist, ich kann mich einloggen, ich kann sagen, ich habe meine Bookmarks irgendwo, ich habe meine Bilder irgendwo.
Also ist eigentlich ähnlich, glaube ich, ja auch wie Webfinger, wo man halt an sich im Servicekatalog, also die Servicekatalog-Idee, dass man halt mit seiner OpenID direkt alle Services mitschleppt.
Ja, als ich es das erste Mal gelesen habe, ich meine, ich habe es dann auch irgendwie so geblockt, glaube ich, eigentlich ist es ja nichts Neues. Also es ging ja bisher auch, dass du über XRDS Simple Discovery-Mechanismen hast, die eigentlich genau das Gleiche auch können sollten.
Ja, ich glaube aber, worum es mir eigentlich hauptsächlich geht, ist natürlich, dass es eher ein Marketing-Effekt ist.
Genau, das schreibt er ja auch.
Ne, also das ist ja, also was ich ja im Prinzip auch schon in einer der letzten Folgen, weiß ich mir, ob hier im Podcast oder auf Data Without Borders gesagt habe, ist das ja an sich hauptsächlich, warum sich das nicht durchsetzt, ist erstmal ein Marketing-Problem, dass keiner weiß, was es ist und dass man es halt auch nicht, sagen mal, ich meine, wenn die großen Firmen zusammengehen würden und so sagen, wir machen jetzt alle noch OpenID, und ich glaube, auf OpenID Connect kam ich irgendwann auch schon mal. Ich hatte dann Social Connect irgendwie draus gemacht. Aber halt, dass man sowas hat wie Facebook Connect.
Ja, aber der Knackpunkt bei dem OpenID Connect ist ja, dass, also so wie ich das verstanden habe, Chris Messina das wieder als komplett neues Protokoll sieht. Also so wie er eben in den letzten Sätzen schreibt, dass man eben hergeht, wie jetzt auch bei OAuthRap, dass man eben dieses bestehende OpenID, was vielleicht schon ein bisschen festgefahren ist und vielleicht auch eine Komplexitätsstufe erreicht hat, die jetzt eben mal nicht mehr einfach so in einem Nachmittag zu implementieren ist, sondern dass man hergeht und aufbauend jetzt zum Beispiel auf OAuthRap den Identity Part noch mit reinnimmt und das als neues Produkt und Protokoll OpenID Connect verkauft. Das ja, habe ich als Knackpunkt rausgelesen, dass es eben darum geht, auch unabhängig von dem bestehenden OpenID 2.0 auch ein anderes Protokoll zu entwickeln, praktisch.
Ja, nur weil er da schreibt, OpenID ist rewritten und Graph. Also, nee, so glaube ich das eigentlich nicht. Also ich denke, es wird irgendwo Anknüpfungspunkte geben ans bisherige Protokoll, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie OpenID 2.1, da gibt es ja auch schon irgendwie mal so zumindest Überlegung zu, was drin vorkommen soll.
Naja, aber wieso also rewritten? Also wieso nochmal neu schreiben?
Ja, weil gut, aber auf der anderen Seite jetzt, ich meine, ich kenne Chris Messina jetzt nicht so hundertprozentig, aber Chris Messina hat jetzt nicht unbedingt einen Programmierer-Background, oder? Also ich meine, er ist Designer, Grafiker. Also ich weiß nicht, inwieweit er in der Lage ist, abzuschätzen, was sich an Technik, im Protokoll oder wo auch immer ändern muss, um was umzusetzen.
Naja, aber er weiß doch, dass das, so wie er es schreibt, eigentlich funktional schon da ist. Dieses Hybrid-Protokoll, das setzt Google mit Glaxo ein, das setzt Yahoo mittlerweile ein, das setzt MySpace ein, das ist schon in weiter Verbreitung.
Na gut, und das alles so andere haben wir doch. Und alles andere haben wir doch, Portable Context Activity Streams.
Aber ja genau, aber wieso schreibe ich dann genau, also das weiß er auch, weil er, ich glaube auch sogar im Hybrid-Protokoll auch irgendwie mitgearbeitet hat, wieso schreibt man dann eben nochmal so einen Blogpost und weist eben explizit auch auf das neue OAuth-Wrap hin und weist darauf hin, dass es eben auch OAuth aus den Fehlern von, oder OAuth-Wrap aus den Fehlern von OAuth gelernt hat und darauf aufbauend eben eine neue Spezifikation, die viel spartanischer aufgebaut ist. Also ich glaube schon, dass es ihm wirklich darum geht zu sagen, okay, OpenID hat in der Variante nicht funktioniert. Wir machen ein komplett neues auf Basis von OAuth-Wrap.
Vielleicht meint er auch nur, die beiden zu verheiraten, das weiß man nicht. Also ich meine, OAuth-Wrap ist ja erstmal dann Autorisierung, nicht Authentifizierung. Von daher.
Ja, aber das ist ja.
Und ich weiß, das ist ja der Part. Hat ja auch keinen Service-Catalog eigentlich so direkt drin. Das wundert mich halt auch so ein bisschen. Also, wenn er sagt, irgendwie müssen wir das mit dem Webfinger-Teil. Auch Webfinger ist halt wieder so: das ist es jetzt die E-Mail-Adresse oder ist es der Service-Catalog? Weil ich meine, es macht ja Sinn, OpenID mit dem Service-Catalog zu verbinden und dann hätte man OpenID Connect.
Ja, klar, ja. Aber der Part, also so ist es ja eigentlich schon angedacht und auch schon weit verbreitet. Deswegen frage ich mich, wieso muss man da jetzt hergehen und dann nochmal das Ganze neu benennen und nochmal großen Wirbel drumherum machen? Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er über das Hybrid-Protokoll schon eine ganze Menge geschrieben hat.
Vielleicht hat er aber auch einfach was geschrieben, weil Descartes schreibt zum Beispiel im Kommentar irgendwie: Technically speaking as an author of OAuth Wrap, making OpenID an OAuth Wrap profile does not make sense. I do not think that OpenID versus Next would be very complementary to OAuth Wrap.
So was Ähnliches hat er ja auch schon auf der Mailingliste, auf der OpenID-Mailingliste dazu geschrieben. Von daher würde ich jetzt dem Christian auch zustimmen. Also ich glaube einfach nicht, dass Chris Messina das, ich will ihn nicht diskreditieren oder sowas, aber er hat nicht die technischen Fähigkeiten, das zu überblicken, ob das, was du da neu schreiben musst oder was auch immer. Also da geht es ihm genauso wie mir.
Ja, aber ja. Es ist, also wenn es so wäre, wäre es ja keine unberechtigte Geschichte, weil wenn du dir überlegst, eben diese ganze Nesca-Problem, also überall habe ich irgendeinen Button, den ich klicke und bin danach angemeldet, das kann ich auch mit OAuth lösen. Also da brauche ich nicht irgendwie umständlich einen OpenID-Server und Client einrichten. Das kann ich genauso mit OAuth, also das ist praktisch für mich ein Twitter-Login.
Vielleicht können wir uns technisch darauf achten. Nee. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir nicht genau wissen, was Herr Messina will oder er es vielleicht selbst nicht weiß, was er da meint. Im Übrigen entscheidet er es ja auch nicht alleine.
Nein, es ging nur darum, weil also es wäre eigentlich schrecklich, jetzt nochmal eine neue Spezifikation ins Rennen zu werfen.
Klar, ich weiß auch nicht, ob das irgendwer will. Und ich meine, Descartes schreibt ja auch irgendwie, das Hauptproblem ist ja, was OAuth Wrap fehlt, ist die Discovery, die hat OpenID. Also es macht vielleicht schon Sinn, die zusammenzuhalten. Aber ich meine, das Nesca-Problem zu lösen, heißt ja im Prinzip, ich muss irgendwas eintippen, wo halt mein Login ist. Ne? Also eine URL oder von mir aus eine E-Mail-Adresse. Ich würde da jetzt auch nicht so sehr unterscheiden. Hauptsache irgendwas, was mich identifiziert. Und dann muss ich von da aus irgendwie an die Liste meiner Services kommen, die ich da nutzen will. Und dann brauche ich natürlich noch irgendeine Autorisierung. Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem dabei wieder. Das ist ja das, wo User Managed Access die Gruppe hin will, obwohl ich das inzwischen auch ja eben viel zu kompliziert finde, was sie da machen. Da weiß ich halt nicht, ob OAuthWrap in die Richtung auch gehen kann. Im Prinzip macht es das ja, dass man verschiedene Services autorisieren kann. Das Problem ist nur, was fehlt, ist sozusagen, wie sich die Services absprechen. Weil das scheint alles mehr ja so, also Wrap scheint ja mehr so darauf aus zu sein, dass ein Inhaber sozusagen x Services hat, wie Yahoo hat irgendwie 1000 Services und die binden die irgendwie hinten über ein Backend zusammen und über so einen Wrap-Server können die dann sich autorisieren. Aber die sind dann alle trotzdem unter der Kontrolle einer Firma. Wenn ich es richtig verstehe.
Also ich glaube, dass prinzipiell genauso funktioniert wie OAuth, nur es fehlt zum Beispiel ein kompletter Schritt. Also der OAuth-Handshake ist ja dreiteilig und bei OAuth-Wrap fällt einer komplett weg.
Ich glaube, dafür sind ja, glaube ich, eher die Profile da, dass man sich eben ausruhen kann, was man machen will. Deswegen, glaube ich, spricht man auch da eher von OAuth 2.0, weil man eben eher in diese Profilecke will, dass man halt in verschiedenen Anwendungsfällen auch eine Lösung bereitstellen kann, wie zum Beispiel JavaScript oder so.
Ja, genau. Also das ist halt eben auch noch ein Vorteil, dass es so optimiert wurde, dass ich mit JavaScript halt auch einfach diesen Handshake machen kann, was eben auch Facebook wieder interessiert, weil diese ganze Facebook-Connect-Sache auf JavaScript aufbaut.
Also ich denke, wir schauen mal, was da passiert. Also ich meine, wie gesagt, Chris Messina kann das allein nicht machen, da muss schon noch irgendwer was spezifizieren. Und man muss auch sagen, die paar Leute, die irgendwas spezifizieren, sind, glaube ich, im Moment auch ziemlich ausgelastet mit OAuth und allem.
Also, ja klar, aber trotzdem passieren halt auch wieder solche Sachen wie OAuth-Wrap, wo es halt auch wieder etwas Beef gab, weil zum Beispiel Aaron Hammer-Lahath eben gemeint hat oder sich mehr oder weniger beklagt hat, dass da auch eine Spezifikation losgetreten wurde, ohne eben die OAuth-Community mit einzubeziehen und das vielleicht auch wirklich als OAuth 2.0 zu entwickeln, anstatt eben jetzt so ein komplettes Spin-off, was eigentlich mit OAuth nicht mehr viel zu tun hat.
Ja, es hatte nie was damit zu tun eigentlich. Die haben ja nur ein Ding gemacht und haben es dann so genannt und dann haben es wieder umbenannt und wieder so genannt.
Aber wenn ich das ja richtig sehe, ist ja OAuth 2.0 eigentlich so dann so ein Hybrid dann aus dem bisherigen OAuth-Protokoll und Wrap oder soll es werden?
Ja, aber die Geschichte ist einfach die. Also die ganz große Problematik in dieser ganzen Open-Web-Geschichte ist meiner Meinung nach die, dass es eine enorme technische Weiterentwicklung gibt, ohne dass die Verbreitung da ist.
Das stimmt.
Die Idioten, die früh anfangen zu implementieren, haben eine Heidenarbeit, eben jetzt noch OAuth-Wrap zu implementieren, dann demnächst noch OAuth 2.0. Und also die Entwicklung steht in keinem Verhältnis zum Nutzen gerade. Und das sehe ich halt auch bei OpenID. Deswegen fände ich, wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wir nehmen die Komplexität aus OpenID raus, gar nicht so doof mit dieser, also falls Chris Messina das meinen würde. Ja. Weil eben die Geschichte ist, ich habe mittlerweile jetzt, wenn dieses XRD kommt und Webfinger kommt, habe ich knapp 5 unterschiedliche Weisen, um eine OpenID zu, also 5 unterschiedliche Discovery-Verfahren, um zu erkennen, ob es eine OpenID ist, was enorm viel Zeit kostet, auch bei der Anmeldung und was den Nutzer halt warten lässt und die Komplexität steigt immer weiter.
Ja, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Also es wäre mein größter Kritikpunkt eigentlich an der Sache. Also wenn ich, um auf OpenID zurückzukommen, wenn ich mir vorstelle, dass wir in Zeiten von OpenID 1.1 war Simple Registration eigentlich eine Extension, die fast jeder genutzt hat, sowohl Provider als auch Relying Party. Als dann dann hat man plötzlich die Idee gehabt, naja, nehmen wir Attribute Exchange, weil mit Simple Registration bin ich ja eigentlich ziemlich begrenzt in den Daten, die ich austauschen kann. Das ist alles ganz toll. Im Endeffekt sind wir jetzt so weit, dass so große Provider wie Yahoo oder Google ja noch nicht mal alle Daten von Simple Registration, also das nur über Attribute Exchange oder über S-Reckon halt machen, austauschen. Das heißt, die Daten, die man eigentlich in Simple Registration hatte, findest du heute kaum irgendwo mehr. Das heißt, man geht immer davon aus und sagt, irgendeine Firma oder irgendein Entwickler sagt, naja, das passt nicht ganz in meine oder unsere Vorstellung oder in unser Produkt rein, wir müssen was Neues haben. Und dann entwickelt man ziemlich neu. Und das ist, ja, Matthias, sehe ich als großes Problem an. Ja.
Das folgende Problem daraus ist, lass uns doch ein bisschen diskutieren, Christian, wenn wir so schön
3 Stunden machen hier. So, liebe Zuhörer, nehmt euch nochmal Kaffee.
Nein, aber noch kurz zum Abschluss ist halt, also das Problem oder das Folgeproblem von diesem NESCA ist aber dann doch wirklich, dass man eben diese riesen OpenID-Spezifikation doch wieder so weit runterbricht, dass man es rein theoretisch wirklich mit OAuth machen könnte.
Ja, und weil, da wird es ja auch geplant. Das geht ja auch über die Liste. Deswegen meine ich ja. Also das
Carsten, natürlich ist es technisch, natürlich läuft ein bisschen was anderes im Hintergrund ab, aber rein von dem, was der, man hat keine Identity, also man muss irgendwas klicken und muss danach irgendwas autorisieren. Mehr ist es ja nicht. Das heißt, theoretisch könnte man wirklich mit diesem Twitter OAuth Login, könnte man die Directed Identity abfrühstücken.
Ja, wenn man noch die URL eingeben kann.
Ja, das nutzt ja keiner.
Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstehe, Matthias, aber also ich halte Twitter OAuth für das Grausamste, was es gibt.
Echt?
Naja, ja, aber wie
weil
was
es
ist aber denn bei RPX mit diesen ganzen Login-Geschichten? Du drückst einfach überall immer nur einen Knopf, kommst auf die Seite, sagst, okay. Ja. Dann wird natürlich jetzt noch bei OpenID wird ein Identifier hinterlegt. Aber davon bekommt der Nutzer zu 99% überhaupt nichts mit. Das heißt, für den Nutzer, der sieht überhaupt keinen Unterschied, ob Twitter jetzt, dass der Twitter-Login auf einer ganz anderen Technik basiert.
Nee, ich meine auch nicht, ob der Nutzer irgendwas sieht. Es geht mir aber eher darum, wenn du dich über Twitter OAuth irgendwo einloggst. Also nochmal klarzustellen, OAuth ist ja eigentlich ist ein Autorisierungsprotokoll. Genau. Das heißt, ich erlaube einer Webseite im Namen von mir irgendwelche Aktionen auf einer anderen Seite durchzuführen.
Ja. Ja? Aber du kannst ja auch den Login autorisieren, mehr oder weniger. Also
ja, aber das Ganze ist ein Schritt. Die Autorisierung und die Authentifikation läuft in einem Schritt ab. Und zum Beispiel in dem OpenID OAuth Hybrid Protokoll, da sage ich einmal, okay, ich authentifiziere mich mit OpenID. Und im nächsten Schritt werde ich noch gefragt, was weiß ich, willst du noch dein Adressbuch und was weiß ich übergeschaufelt damals und über OAuth läuft.
Ja, okay, aber das könnte ich mit OAuth auch regeln, indem ich eben noch ein Formular mit anbiete. Willst du zusätzlich noch folgende APIs freischalten und markiere die dann alle? Weil den Teil lässt ja OAuth offen. Also ja, das heißt, ich kann auch nur sagen, nee, ich möchte mich nur einloggen und Zugriff auf die APIs hast du nicht. Kann ich genauso mit dem einen OAuth-Dings machen. Und von daher sehe ich kaum Unterschiede. Und das finde ich halt schade. Also ich als aus Entwicklersicht sehe halt überhaupt keinen Nutzen, gerade in der OpenID-Vielfalt, wenn es genauso mit OAuth geht. Die ganzen Anwendungsfälle, die jetzt eben im Internet sich tummeln. Wie zum Beispiel bei Quibe, dass ich eben nur
ganzen Links. Deswegen wollte ich zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht sollte man das Ganze mit OpenID einfach aufteilen, indem man OpenID in eine Richtung sagt, wo du eine Online-Identität hast, wo du andere Dinge hinten dran hast. Mit Twitter OAuth kannst du dich ja nur, macht ja nur Sinn in dem Moment für irgendwelche Services, die auf deinen Twitter, auf deine Freunde, auf deine Tweets oder was weiß ich zugreifen wollen.
Ja, klar,
muss ansonsten macht es keinen Sinn.
Das muss ja nicht bei Twitter sein. Ich meine, es geht ja nur um die grundsätzliche Funktionalität.
Ja, nee, ist okay, aber du hast es aber. Vielleicht verstehe ich es technisch nicht, aber dann müsstest du.
Vielleicht einfach wie beim, ich meine, beim Programmieren, beim Frameworks. Ich meine, die wachsen und irgendwann denkt man, oh, was sind die so riesig geworden? So ähnlich scheint es mir irgendwie bei OpenID zu sein. Ich meine, da sind jetzt, ist halt, ne, irgendwie hier machen wir Discovery noch rein und keine Ahnung, was alles noch. Dafür haben wir jetzt alles irgendwie bessere Lösungen oder einfachere Lösungen vor allem, weil man vielleicht auch viel zu viel gedacht hat, was man alles braucht. Oder zumindest im Normalfall jetzt hier für normale Webanwendungen irgendwie braucht. Ich meine, wenn man das eben rausschmeißt und nachher eben wieder bei sowas wie OAuth Wrap ankommt oder OAuth 2.0 oder was auch immer und das deutlich einfach zu implementieren ist, würde ich das, muss ich sagen, auch sehr begrüßen. Also es mag vielleicht noch ein paar Business-Anwendungsfälle geben, wo das halt vielleicht nicht ausreicht. Aber ich meine, die können halt dann weiterhin OpenID oder was benutzen. Ob man das Ganze an OpenID Connect nimmt oder so, weiß ich nicht. Und ich meine, wo ich generell natürlich Chris Messina zustimmen würde, egal jetzt, wie es technisch dann wird, ist halt schon, dass man natürlich irgendwie mehr Marketing machen muss. Und da
genau, bin und ich das auch ist etwas
enttäuscht vom Board im letzten Jahr, weil da ist ja eigentlich, also ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ja. Also nichts.
Nee, nichts Offensichtliches jedenfalls.
Ja. Und es kam ja noch eine Mail vorhin an irgendwie, weil ich jetzt ja kein Member mehr bin, ob ich mir nicht nochmal überlegen wollte. Und 2010 wird das Jahr von OpenID und keine Ahnung was.
Weiß ich halt nicht. Ja, und das ist eben genau das große Problem. Statt jetzt herzugehen und Marketing zu betreiben und OpenID so zu lassen, wie es ist, weil an sich ist es Feature Complete. Also das Einzige, was ich machen könnte, ist es eben jetzt noch einfacher zu machen. Aber ich würde jetzt selbst...
Das ist nicht Feature Complete so richtig. Der Autorisierungspart fehlt dann eben wieder. Den hättest du halt mit
OpenID erschlagen. Ja, okay, aber den kannst du ja aber als Plugin einbauen. Also OpenID 2.0 ist ja so gestrickt, dass du eben beliebig Plugins einbauen kannst. Und ich würde jetzt eher hergehen und mit den bestehenden Mitteln was bauen und eher die Zeit dafür verwenden, jetzt mal den normalen Nutzer da hingehend zu erziehen, seine URL oder seine E-Mail-Adresse als Identifier zu benutzen, anstatt jetzt wieder eine Spezifikation, also das Ganze zu vereinfachen, weil bis dann die einfache Version wieder überall eingebaut ist, weil irgendwann sehen die Entwickler halt eben den Kosten-Nutzen-Faktor nicht mehr. Das heißt, wer baut denn jetzt noch das einfachere OpenID Connect, falls es einfacher werden soll, ein?
Ja, halt die sich das ausdenken. Also Yahoo, Google, Microsoft, Facebook. Und wir haben ja eh nichts zu sagen, haben wir doch erkannt. Von daher, was diskutieren wir denn, was gemacht werden soll. Wir gucken im Jahr mal an, was passiert ist und dann sprechen wir drüber.
Okay, nächstes Thema. So.
Abgerutscht.
Gut. So, können wir kurz noch erwähnen, dass es ein neues OpenID Foundation Board gibt, die vielleicht mehr machen, weiß ich nicht. Wer ist eigentlich neu?
Ja, eigentlich eine ganze Menge Leute. Ein Mark Frons von der New York Times. Oh, nee. Ein Daniel Jacobson von NPR, also National Public Radio.
Das ist sowas wie
unser öffentlicher.
Genau, unsere EZ-Gebühren.
Ja, sowas in der Art. Ja, und dann hat man einen.
John Bradley.
John Bradley, der sagt mir irgendwas. Ich weiß nur nicht was.
Auch, ich meine.
Er ist irgendwie independent. Also er hat diese ganzen Geschichten mitgemacht für die US-Regierung. Die Government 2.0-Geschichten dort. Da war er maßgeblich beteiligt. Ja, Descartes ist wieder dabei. Der war auf dem ersten Board.
Den mag ich nicht.
Den magst du nicht. War das bei Microsoft? Nein,
nicht bei Microsoft. Wir hatten da so einen kleinen Disput darüber, ob er denn eingeladen war zu dem letztjährigen Foundation Election Podcast.
Ach so.
Was er dann in seinem Spam-Folder fand, aber auch groß auf der Mailingliste sich beschwert hat.
Ja, dann haben wir noch, was haben wir noch dabei? Ja, jemand von LexisNexis. Die LexisNexis sind Sustaining Member. Also sie zahlen richtig.
Ich finde den Namen ja super.
Und der Name ist geil, ne? Also, aber ich musste heute lernen, als was ich mich damals. LexisNexis machen alle möglichen Software, Workflow-Sachen für Rechtsanwaltskanzleien, für Behörden in dem Bereich machen die vieles. Also sie haben auch eine deutsche Seite, also man kann auch lexisnexis.de anklicken, dann hat man das Ganze auf Deutsch.
Ja, das ist gut, weil kommt ja anscheinend nicht so hin von der Homepage, doch worldwide.
Und ja, Das ist also, ja, und seit gestern gibt es einen neuen Sustaining Member noch von der, also der Board Member ist dann Ping Identity, die haben sich dann da auch eingekauft, wenn man es so sagen kann.
Mhm. Ja, also hier steht auch, was sie machen wollen, ne? Driving Adoption, wer hätte es gedacht? Encouraging and supporting offerings by more identity providers, including Facebook, Microsoft, PayPal and AOL. Migration to OpenID 2.0. Mm-hmm. Expanding into new application areas, including government and commerce, with enhancement to OpenID, including identity provider certification and the contract exchange extension. Wie viel dieser Extensions werden eigentlich genutzt, so wirklich? Also das sind ja wieder so Sachen, die halt wieder so Speziallösungen irgendwie sind. Ich meine, das ist natürlich auch Plugins, macht es natürlich Sinn. Aber das meine ich halt eben, die können ja weiter in OpenID benutzen und alle, die jetzt einen Dreizeiler schreiben wollen, machen das halt.
Ja, aber vielleicht ist das auch so, man muss ja natürlich mal sehen, was aus diesem Board irgendwo mal wird. Aber das ist, sage ich mal, jedenfalls von der Aufstellung her, welche Firmen da abgedeckt werden oder beziehungsweise welche Bereiche man so im Internet abdeckt, ist es doch schon ein bisschen breiter aufgestellt als vorher. Also wir haben nicht mehr so die reinen Internetfirmen da.
Da haben auch Deutsche Telekom dabei, sehe ich hier.
Demnächst eventuell der Björn Woltermann von Scout24. Das ist ja auch immer so schön, dass man Scout24, also wer es nicht weiß, das ist also die Dachfirma, sage ich mal, von so Sachen wie Immobilien-Scout24, Friends-Scout24 und so weiter. Die sind halt eine 100% Deutsche Telekom-Tochter.
I see. Ja, dann wünschen wir mal viel Erfolg. Ich bin nicht mehr dabei erstmal.
Du bist nicht mehr
dabei. Ich gucke mir das mal an, was sie machen, und sonst wäre ich halt in einer OAuth Foundation Mitglied. OAuth 2.0 Foundation.
Ja, ich bin ja auch nicht mehr OpenID Foundation Mitglied. Ja.
Deswegen kommen diese Mails rum. Es wird wahrscheinlich einen Grund haben, warum man nicht wegen zwei verlorener Members was schickt. Naja, wir haben es schon erwähnt, VZ-Netzwerke haben jetzt auch OpenID-Login, aber eben so Facebook-artig. Ne? Man sieht es nicht, man kann es nicht benutzen, also haben sie kein OpenID-Login, würde ich sagen.
Aber was interessant ist allerdings, das muss der Herr Pfefferle vielleicht mal erklären, da ich ja kein Account bei irgendeinem VZ-Netzwerk habe, das funktioniert zwar genauso wie gmxweb.de mit Facebook, aber die VZ-Netzwerke haben RPX genommen.
Genau.
Ja, das habe ich schon.
Also arg viel mehr ist es auch nicht. Es funktioniert leider auch nicht für jede Seite. Die müssen da irgendwie noch überprüfen, von welcher Domain das Ganze kommt, weil wir haben dann eben auch versucht, es anzubinden. Und mit unserer Domain hat es leider nicht funktioniert. Mhm.
Ja, ich war ja mal.
Was ich eigentlich auch komisch finde.
Aber ja. Bei RPX hörte sich dann eher so an, als würde man das nicht so machen.
Mhm. Ja, vielleicht haben sie das auch demnächst, machen sie das demnächst komplett auf. Keine Ahnung, ob das jetzt eben anfangs wegen Traffic-Begrenzung oder Sicherheitsaustesten ist. Ich weiß nicht.
Na, gucken wir mal. So, dann hatten wir ein schönes Thema gestern, glaube ich. Oh, jemand geht baden.
Ah, ich wollte noch kurz zwischenrein sagen, zwar PayPal will anscheinend auch OpenID jetzt in 2010 implementieren in ihr System, wie auch immer.
Da werde ich Yves nochmal zu fragen.
Wollte ich gerade sagen, kannst du ja mal nachfragen.
Ja, die müsste ich ja nochmal fragen, warum mein PayPal-Account nicht mehr so funktioniert, wie ich will. Und so, du, ich habe da mal eine Frage, du bist doch bei PayPal.
Kannst
du mir
mein
Passwort mal eingeben?
Aber macht da, das funktioniert? Die kümmert sich schon drum.
Ja, die hat dann gesagt, es gibt einen Twitter-Account, den kann man fragen. Immerhin, das ist Ask PayPal oder so, glaube ich, gibt es da. Und dann antworten die sogar.
Cool.
Weiß aber nicht, ob das Ask PayPal oder was anderes war. Naja, ist auch egal, ist ja kein PayPal-Podcast. Aber es war's das. Ja, so, noch was einzuwerfen?
Nein.
Nö, okay, noch nicht. Ja, Google hat was gemacht, hat sich mit Chinesen angelegt. Ich denke, das weiß ja jeder, oder?
Jo.
Für die, die es nicht wissen, Google hat mal zensiert in China, weil man sich ja an chinesische Gesetze halten muss. Und aufgrund von Hackerangriffen und irgendwie, glaube ich, auch Diebstahl von irgendwelchen geistigen Eigentum in China, was da ab und zu wohl mal passiert, haben sich jetzt entschlossen, das nicht mehr zu tun und wollen jetzt mit der Regierung sprechen, was man denn da machen kann. Anzunehmen ist, dass man nichts machen kann. Hat man, glaube ich, heute auch schon vermeldet. Irgendwie Außenministerin Ministerin oder so hat gesagt, dass man sich schon an chinesische Gesetze eben halten muss, wenn man da tätig ist. Und sie meinten halt, dass sie dann eben google.cn schließen werden und vielleicht auch ganz aus China rausgehen werden. Ja, in Deutschland war man erstmal skeptisch. Ich war es gestern mal verblockt. Also bei Netzpolitik, da glaubte man das ja gar nicht erst und hat das irgendwie für so einen PR-Stunt oder sowas gehalten. Aber ich glaube, das ist in dem Blog schon sehr klar gesagt, dass sie nicht mehr zensieren werden. Und wenn das halt nicht geht, machen sie das halt dicht.
Also ich habe vor kurzem sogar heute Morgen oder gestern Abend noch gelesen, dass es teilweise sogar schon durchsetzen, also dass teilweise schon mehr Inhalte erreichbar sind in China. Also sie fangen schon aktiv damit an.
Ja, und da ist wahrscheinlich inzwischen sogar mehr zu erreichen als von hier aus. Ja, geht's um Geld oder geht's um Don't be evil?
Naja, gut, sie haben nicht so viel verdient bislang in China.
Sie sind auch relativ klein, ne? Muss man sagen.
Und sie sind klein. Also ich glaube, sie haben Suchmaschinen einen Marktanteil von 12% oder? Hm. Ja, 12% meine ich. Und vom Umsatz her, was Umsatz oder Gewinn, ich weiß nicht, ich glaube Gewinn, macht China gerade mal 1% aus. Das heißt, sie könnten theoretisch drauf verzichten.
Hm. Allerdings hat man bei Scoble auch noch gesagt, also er meint halt, also TechCrunch geht in die Richtung, ist nur wegen des Geldes, die machen das jetzt nur irgendwie aus, sagen mal, um dann so toll dazustehen und sich halt mit den Leuten, die das immer kritisiert haben, wieder zu vertragen. Allerdings bei Netzwertig gab es ja auch noch was zu lesen von
Andreas Göldi.
Genau, Andreas Göldi, der schon gesagt hat, auch irgendwie, wer halt so da reingeht in die Diskussion mit Chinesen, der hat dann eigentlich eh schon verloren. Da kann man nicht mehr so viel erwarten, wenn der in Entgegenkommen und Ähnlichem. Von daher ist es wahrscheinlich doch schon etwas mit Skepsis zu sehen, dass es jetzt nur wegen dem Geld ist. Weil hätten sie auch einfach dicht machen können, haben ja ein paar andere Sachen da auch noch laufen und vor allem hätten sich den Markt nicht für die nähere Zukunft verbaut, was ja jetzt wahrscheinlich der Fall sein wird. Und außerdem hat noch jemand von Google, da auch bei Scoble, noch ihm geschrieben, dass zwar schon der Gewinn aus China eher vernachlässigbar sei, aber sie andererseits auch jetzt wohl das beste Quartal in China gehabt haben.
Genau, ja.
Also da...
Und ich würde halt auch mal sagen, dass 12% in China trotzdem nochmal ein ganzer Batzen sind im Verhältnis zu Europa oder sowas. Also.
Aber, ja, stimmt. Also ist auf jeden Fall interessant, was da rauskommt. Und Joachim Ernst hat ja auch noch dazu was geschrieben. Er hat jetzt noch so ein neues Blog da, wo er ein bisschen in die Zukunft denkt. Vor allem, was das eben jetzt für Yahoo, Microsoft und wer war es noch hier? Noch irgendeinen dritten? Den habe ich jetzt vergessen. Na, ist auch egal, auf jeden Fall für andere Firmen da bedeutet, weil die waren ja alle, haben ja alle gesagt, ja, wir zensieren ja natürlich hier, aber alle anderen tun es ja auch. Mhm. An sich sind wir ja die Guten, aber hier sind wir so im Club der nicht ganz so Guten, die gut sein wollen und jetzt macht Google es halt nicht mehr und dann ist halt diese Entschuldigung weg, dass man das nur macht, weil alle anderen es ja auch machen. Und das ist dann irgendwie... ja, interessant, ob jetzt die anderen das dann nachmachen oder sich den Kuchen dann teilen, aber dadurch so ein bisschen moralisch ein bisschen im Hintertreffen sind.
Naja, aber da Yahoo und Microsoft demnächst das Gleiche sein werden, suchtechnisch ist ja doch nur noch Microsoft, die, glaube ich, da keine Skrupel haben werden.
Ja, weiß ich nicht. Muss man sehen. Naja, also das bleibt da abzuwarten, was daraus sich erwächst. Der Göldi hat ja auch noch geschrieben irgendwie, dass man vielleicht hier auch sieht, wo halt die Globalisierung ihre Grenzen hat. Weil ich meine, einerseits sind westliche Firmen da nicht so erfolgreich. Also Suchmaschine Nummer 1 ist da Baidu. Mhm. Und andererseits aber sind auch chinesische Firmen, zumindest im Internet, auch hierzulande nicht so wirklich erfolgreich.
Ja gut, aber es hat ja viel mit kulturellem Hintergrund
zu tun. Ja, klar, klar, sicher. Tja, noch irgendwelche Anmerkungen? Jonathan's Citrain, by the way, hat noch erzählt, dass sich ja die Google-Entwickler, die sich jetzt nur so halbherzig mit der Sperrung beschäftigt haben der Seiten, vielleicht jetzt damit beschäftigen könnten, wie sie es auch, wenn sie nicht mehr in China sind, also direkt sind, wie sie es denn für chinesische Bürger ermöglichen, dennoch an die Sachen dran zu kommen.
Ach so, da fällt mir aber eins, doch fällt mir noch zum Thema ein. Also ich meine, China ist ja nicht das einzige Land, was Seiten blockt, beziehungsweise Suchergebnisse, die nicht auffindbar sind. Genau.
Ja, die Sache ist überhaupt was mit Googles Index generell ist. Ich meine, da ist ja auch nicht alles drin.
Ja, aber ich meine, du kriegst ja bei manchen Suchbegriffen, wird der ja schön aufgezeigt dann bei den Ergebnissen. Ja, was weiß ich, ein oder zwei Beiträge konnten mir nicht angezeigt werden oder wie auch immer.
Naja, okay.
Gut. Das ist schon die Frage, ob das dann vielleicht auch Auswirkungen auch irgendwann auf andere Staaten hat. Glaube ich zwar nicht, aber interessant ist es schon.
Sag mal so, da ist jetzt eher transparent, dass dem so ist,
ja,
während okay. ja bei, glaube ich, in China eher die Suchergebnisse komplett unter den Tisch fielen, ohne Hinweis. Ich meine, da weiß es dann jeder, dass da wohl was fehlt, denke ich mal. Ja, kommen wir zum, oder
ah, ich was? Weiß es halt, oh, mir ist wieder eingefallen.
Oh Gott.
Es war auch weg. Spannend, dass, ich glaube, Rupert Murdoch auch gesperrt hat von seinen Seiten. Kann das sein?
Was?
War das Murdoch?
Der was? Ich hab's nicht verstanden.
Der Google ausgesperrt hat von seinen Seiten News Corp.
Ja, das wollte er doch machen.
Ich weiß, den hat er jetzt durchgezogen, anscheinend. Also er versucht es jetzt wirklich ohne Google.
Ach so, ja, dann.
Finde ich auch eine spannende Geschichte für die Zukunft, ob er das durchzieht.
Tja, viel Glück, Schubert.
Ja.
Murdoch ist nicht beim A-Team. Ach.
Kommt demnächst
übrigens. Ich muss auch mal lustige Witze machen. Kommen wir aber trotzdem zum weiteren großen Thema Facebook und die Privacy. Nach Google, wo Herr Schmidt ja gesagt hat, dass ja irgendwie Privatsphäre wohl nur was ist für Leute, die irgendwas Falsches machen wollen. Oder er sagte, dass man, wenn man nicht will, dass es rauskommt, man besser nichts macht.
Sagt man es nicht, ja.
Ja, ist nun auch Herr Zuckerberg ja dieser Meinung und hat das ja auch nochmal so dargelegt, wie bei Read Write Web zu lesen ist. Wo ist denn zu lesen? Ich hatte es hier noch. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, er hat es ja auch in irgendeinem Vortrag gesagt. Aber das nicht bei Crunchies gesagt oder so?
Genau. Was, ne?
Auf TechCrunch. Ja, auf jeden Fall ändert sich da ja was, ne? Irgendwie von super privat und keiner kann irgendwas sehen. Bei Facebook ist jetzt halt Herr Zuckerberg ja der Meinung, dass es viel besser ist, wenn alle alles sehen können, anscheinend. Und ja, es ist die Frage, ist dem so? Wollen Leute wirklich alles sehen lassen? Vor allem die mal da angefangen haben, wo es nicht so war? Oder nicht?
Also ich glaube, bei Facebook zumindest die ersten paar hunderttausend, vielleicht Millionen User, für die wird sich vieles ändern, weil ich glaube schon, dass es in Facebook ein sehr eng begrenztes und auf Privatsphäre bedachtes Netzwerk war. Also wenn man sich überlegt, dass man sich am Anfang nur mit einer US-amerikanischen E-Mail-Adresse einer Universität anmelden konntest. Und dann war das schon, es war ja schon ein sehr großer Aufschrei, als es den Newsfeed gab, was man alles in den Newsfeed posten kann. Da gab es aus dieser Gruppe einen sehr großen Aufschrei. Aber ich denke, seit Facebook Connect und der Plattform und so weiter, und wo sich ja der Nutzerstamm von Facebook exponentiell ausgeweitet hat, ist diese Gruppe eher klein. Von daher weiß ich nicht, ob das von den Facebook-Nutzern so in der Gesamtheit oder in der Mehrheit als besonders kritisch angesehen wird.
Aber ich meine, ist das ein Grund dafür, die Option auch wegzutun?
Nein, Quatsch. Das ist natürlich nicht.
Ich meine, man kann Default vielleicht ansetzen, aber zumindest sind ja viele Publikationen der Meinung, dass das eher nicht so toll ist. Vor allem in den USA, ich weiß nicht, ob wir in den USA jetzt irgendwie so einen kleinen Push von Privacy sehen. Oder ob das dazu führen kann?
Ich weiß nicht.
Hängt halt davon ab, wie das jetzt so... Ich meine, ich kann es auch schlecht einschätzen. Ich meine, meine Mitpodcaster da bei Data Without Borders, die sind ja immer eher sehr für Privacy. Also ich bin ja schon eher so ein bisschen relaxter jetzt geworden.
Sie loben ja Deutschland immer.
Ja, ja. Auch hier einer ist ja, war ja mal bei AOL. Da war der halt nicht so begeistert, weil er ja mal für Deutschland Sonderwürste machen musste. Aber jetzt, wo er nicht mehr da ist, finde ich eigentlich ganz gut, dass hier alles so ein bisschen anders ist. Ich meine, wir selbst loben das hier ja auch nicht so unbedingt, muss man ja sagen. Ist ja... Ich meine, wir loben dann vielleicht so eine Sache wie jetzt hier, hier die Open Data Sache bei in USA. Mhm. Während in USA die Leute dann eher sagen, ach ja, eh alles nur Verarschung. Ja, so ist es dann. Genau.
Naja. Also ich finde halt, so ein gesundes Mittelmaß ist okay, aber so wie es halt Facebook bisher getrieben hat, was man alles einstellen konnte, ist halt, also es klickt sich kein User durch. Ja,
es ist ein usability Problem, klar. Ja. Und vor allem natürlich auch die 1000 Fragen, die zum Beispiel kommen, wenn ich irgendwie Facebook Connect mache, was jetzt irgendwer, wer irgendwie darf, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was jetzt irgendwer darf. Also darf der jetzt schreiben oder darf der lesen oder darf das Facebook jetzt bei dem irgendwas veröffentlichen?
Also
oder
je nachdem, wo du dich da anmeldest, kriegst du ja 3-4 Screens vorgesetzt, was du irgendwie machen sollst oder machen kannst oder eben nicht. Ja. Und irgendwie so auf den ersten Blick hören die sich auch immer irgendwie alle gleich an.
Ja. Und also ich finde es halt ein bisschen inkonsequent, weil umgekehrt wieder, wenn du eine Facebook-App installierst, dann kriegst du eine Frage gestellt, von wegen, darf er auf dein Profil zugreifen, und du hast null Ahnung, was er jetzt alles aus deinem Profil bekommt, wenn du es aktivierst. Also es ist ein bisschen inkonsequent generell.
Ja.
Na gut, in dem Sinne ist es vielleicht sehr konsequent, wenn die Defaults auf everybody sind.
Genau, nachher kommen die Fragen weg, dann hast du auch einfachere Usability. Da kommt wahrscheinlich ein Tor nochmal, also wahrscheinlich vorausgewählt, dies für alle weiteren Anfragen machen. Und dann kommt gar keine. Gar keine mehr. Ich finde es auch immer etwas seltsam, wenn auf irgendwelchen Seiten plötzlich, wie zum Beispiel, wenn ich so ein Flash-Spielchen spiele, plötzlich irgendwie so ein Pop-up kommt von Facebook, wollen sie das auf ihrem Profil veröffentlichen. Das ist immer so ein bisschen spooky, wenn dann plötzlich so Facebook irgendwo auftaucht, wo man es gar nicht so erwarten würde. Tja, es gab übrigens ja noch was zu Facebook. Es gab ja noch so ein tolles Interview mit einem, mit einer, weiß ich, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, weiß nicht so ganz. Ob das jetzt so echt ist, muss ich allerdings sagen, würde ich jetzt mal dem geneigten Leser zur Beurteilung überlassen. Weil da steht ja einiges drin. Also ich meine, da steht zum Beispiel auch drin irgendwie, dass halt auch, ich weiß nicht wer genau, also auf jeden Fall irgendwelche Mitarbeiter dann noch an jedes Profil dran kommen. Früher mussten sie wohl halt noch so ein Dummy-Passwort dann eingeben. Das ist jetzt weg. Jetzt müssen sie nur noch irgendwie auf die Profilseite gehen und klicken halt irgend so einen Button, switch to this user, und dann haben sie halt Zugriff auf all die Daten von dem. Aber was jetzt hier so ein bisschen unklar ist, ist jetzt, ob das jetzt nur die sagen wir mal, die Support oder die, sagen wir mal, die bösen Sachen da aufklären müssen, diesen Zugriff haben. Oder jeder Entwickler zum Beispiel auch.
Naja, aber letztendlich, wenn sie an der Plattform arbeiten, brauchen sie nur wenn sie einen Datenbank-Zugang haben, haben sie die ganzen Informationen natürlich auch.
Klar, aber die Frage ist ja mal, wer einen hat. Also ich hatte auch jetzt von StudiVZ gehört, da ist es halt so, dass die Entwickler zum Beispiel ja keinen Zugriff haben. Ich meine, die haben halt ein abgeschlossenes System, was läuft live, und da haben die keinen Zugriff drauf. Die haben halt ihre Testdatenbank. Also wenn ich es richtig verstanden habe, und so halte ich das dann ja auch für richtig. Und dass da halt ganz klar ist, natürlich auch, wer da Zugriff hat. Ich kann es mir auch bei Facebook ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass jeder auf alles da Zugriff hat. Weil ich meine, die haben ja schon so einen Chief Privacy Officer und so weiter. Und sagen wir mal, gerade solche Stories hier, die sind ja jetzt nicht unbedingt dann dazu geneigt, hier den Ruf zu fördern. Deswegen, ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie einen Grund hast, da dran zu gehen, weil jetzt irgendwelche Verleumdungskampagnen da oder was weiß ich oder keine Ahnung, was da so alles abgeht, zwischen den Leuten da nachvollziehen muss, da muss er halt Zugriff haben. Und genauso ist es ja auch bei Second Life zum Beispiel gewesen. Ich meine, als ich da halt neu war, irgendwie das Erste, was ich erfahren habe, ist, dass halt alle Chat, also aller Talk, der da halt so läuft, wird dann erstmal für ein paar Tage mitgelockt. Die sagen auch nicht, wie lange. Grund halt eben, falls jemand irgendwie jemand anderen beleidigt oder keine Ahnung was oder irgendwelche anderen Streits da passieren, wollen die halt nachlesen, was genau passiert ist. Ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Würde natürlich die Bundesregierung ja auch gern. Aber haben wir ja gute Gründe, dass das nicht so ist. Und hier sogar noch bei Facebook ist halt dann eben sogar noch schlimmer, weil die gar nichts löschen. Ich meine, selbst wenn du ja sagst löschen, löschen die ja nicht.
Ja, du kannst ja nur deinen Account deaktivieren.
Ja, ja. Eben, und da sind natürlich alle Konversationen, die man irgendwie führt, dann auch noch drin. Und wie zum Beispiel hier steht, ist auch, dass sie zwar was löschen, aber jetzt nur aus Performance-Gründen und was im Prinzip archivieren heißt.
Aber meinst du nicht, dass sie das einfach aus technischen Gründen machen? Weil mittlerweile alles so vernetzt ist, dass wenn du irgendeinen Datensatz löscht, dass eben so viele Sachen noch mit dranhängen?
Gut, das kann natürlich auch sein. Ich meine, sagen wir mal, bei Second Life ist es ein bisschen anders, weil das ist ja dann so wie so ein IRC-Chat, der so lokal stattfindet. Ne? Der ist ja so eher flüchtig, der muss ja nachher nicht mehr, der wird nirgendwo mehr verlinkt. Ne? Was gesagt ist, ist raus und dann ist weg. Wer es gehört hat, empfangen hat, hat es empfangen.
Eben.
Gut, da ist jetzt die Frage, okay, bei so einem Newsstream natürlich ist es was anderes, klar. Und beim Chat weiß ich nicht. Also wie sieht es mit dem Chat aus da? Muss das für immer?
Ich glaube, der Chat ist auch ziemlich losgelöst. Du kannst ja nicht direkt auf irgendwelche Sachen antworten.
Ja, ja gut, aber das ist trotzdem die Frage, ob es gelöscht wird. Ich meine, es reicht ja eine Queue, der das an die richtige Adresse schickt und danach ist es dann halt weg.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, was speichert, weil das kommt irgendwann in Dimensionen. Also man kommt ja jetzt nicht mal mehr bei Twitter auf irgendwelche Tweets, die älter wie ein Monat sind. Von daher kann man nicht vorstellen. Ja, aber
das ist trotzdem noch gespeichert. Das ist, wie gesagt, dieser Performance-Grund.
Naja, aber es bringt mir ja auch nichts, wenn es gespeichert ist.
Ja, aber irgendwann kannst du es ja wieder vielleicht zur Verfügung stellen zum irgendwie Suche oder was auch immer.
Ja.
Also ich meine, Twitter will sich das natürlich schon offen lassen, dass man, dass er auch die Daten wahrscheinlich noch als Such Ergebnisse irgendwie verkaufen kannst. Ich meine, das ist ja genau das, was der Deal, den sie mit Google haben und so weiter. Ne? Deswegen sind sie jetzt irgendwie im Profit-Bereich. Und ich meine, da ist natürlich auch wieder die Sache irgendwie, ob man das will oder nicht. Ich meine, bei Twitter ist es jetzt natürlich einfacher, weil da ist es eh öffentlich. Ich meine, dann geht dann Google eh hin. Das sollte einem dann schon klar sein, wenn man seinen Account nicht protected hat. Aber bei anderen Sachen ist natürlich wieder die Frage. Also wer jetzt bei Facebook alles Zugang hat, weiß man jetzt auch nicht so ganz. Ne? Aber das sind halt genau die Sachen, die man irgendwie... Also ich denke mal, in diesem Bereich wird sich 2010, glaube ich, auf jeden Fall irgendwas tun, weil halt diese Fragen immer öfter kommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, dann seid ihr ausgeschlafen.
Nee,
nee, Schweigen ist Zustimmen.
Ja.
Okay. Zustimmen ist Schweigen.
Nee, schon.
Aber ich weiß es. Nick sagen vielleicht.
Aber vielleicht ist auch, wir hatten es ja schon öfters mit Facebook, dass sie in vielen Dingen vorpreschen und dann, naja, dann rudern wir halt mal wieder ein bisschen zurück, wenn der Aufschrei zu groß ist.
Ja gut, das steht ja auch in diesem Interview, da steht ja auch drin, dass es halt früher so war, man prüft was aus und dann schreien alle auf, also wie Beacon oder sowas, ne? Und dann macht es halt wieder zurück und irgendwie anders. Aber jetzt wird man halt jetzt schon ein bisschen anders machen, dass man nämlich halt auch schon ein bisschen alles testet und so weiter, wobei das Interview auch ein bisschen komisch ist irgendwie. Also hier steht halt, dass halt Leute dann gucken, wo die überall hingucken auf die Seite, ne? Damit sie halt, also was man halt so als Usability-Testing so macht, ne? Nur irgendwie steht das in dem Interview fast so drin, als hört sich an, als würden es bei jedem User machen.
Schaffen sie ja nicht.
Ja, was technisch erstmal natürlich nicht geht, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen hier schon aufgebauscht, dieses Interview, würde ich doch schon mal sagen.
Also ich habe das jetzt bis heute Abend nicht gekannt, dieses Interview. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei ein bisschen rangelesen. Ich
nicht als wirklich so echt.
Ja, also ich glaube nicht, dass es so hundertprozentig.
Vor allem irgendwie steht ja irgendwie, dass irgendwie so anonymisierte Mitarbeiter ist und dann irgendwie kommen aber hier irgendwie, was sind denn die Fälle, die du hier bearbeitet hast? Ja, und dann
man kann es ja auch wieder nachvollziehen. Ja,
also hier war ja dieses Eye-Tracking, ja, bin ich gerade hier. Also ich meine, das geht dann halt eher irgendwie von Eye-Tracking hier hin zu irgendwie We Track Everything, jedes Foto, was man angeschaut hat und so weiter. Ich meine, das glaube ich auch. Ich meine, das macht ja jedes Analytics-Ding. Das Ist ja auch wichtig für die, für den Anbieter.
Genau.
Ja. Haben wir denn sonst noch Themen? Oder nicht? Haben wir noch Zuhörer? Sollen wir alle aufzeigen?
Alle mal die Hand heben.
Genau, alle mal eine Mail schreiben. Dann machen wir gern noch weiter, wenn keine Mail kommt.
Aber wenn keine kommt, machen wir weiter.
Sicher. Ja, ach, der, der Pfefferle, ja. Der ist auch gerade schon wieder Bier holen. Oder braun.
Nee.
Was, oh, nee. Was
haltet ihr denn von mir?
Der ist noch da. Ich
weiß nicht. Sagen wir lieber nicht. Dachte ich.
Hey.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach zum Ende dieser schönen Folge, dieser Neujahrs, nein, Neujahrs ist, darf man nicht mehr sagen, also dieser Mitte-Januar-Folge. Und ja, was war nächstes Jahr? Nächstes Mal. Genau, nächstes Jahr kommt die neue Folge, freut euch schon.
Ja, Carsten durfte sich ja jetzt gar nicht vorstellen, Mensch.
Ja.
Wie? Hab ich doch am Anfang, oder nicht?
Ganz ja, gerne. Ja, hallo, ich bin Carsten.
Ja.
Bitte?
Du hast nur gesagt, hallo, ich bin Carsten.
Ich habe doch meinen Blog genannt.
Na ja.
Naja, siehst du, das ist das Wichtigste.
Wie groß bist du denn?
1,78.
Ja, siehst du, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr.
Wie schwer bist du?
Genau.
Nee.
Religiöse Ansichten und so weiter, das wollen wir jetzt erstmal hier Facebook-Profil
abfragen. Steht doch auf, genau, steht alles in meinem Facebook-Account. Und was da nicht steht.
Das ist auch nicht wahr.
Das wieso kann ich übrigens nicht mehr als Matthias Pfefferle auf der Open Web Podcast Seite schreiben?
Weiß nicht, ist jetzt
jedes Mal, wenn ich was Neues veröffentliche,
wollen wir erst Tschüss sagen und dann diskutieren wir das aus.
Nee, das gehört schon noch. Das sollte man schon noch im Podcast.
Falls ihr das wisst, schreibt uns gerne einen Leserbrief.
ja. Dann nochmal
genau, könnt ihr sagen, also ja? Wir twittern noch unter twitter.com/openwebpodcast und wer uns dort was hinschreiben will, kann es gerne tun oder an, was war es, info@openwebpodcast.de geht auch, habe ich gehört.
Ja.
Ja, und sonst gab es auch mal eine Telefonnummer, aber da kam nie was an. Tschüss.
Immer noch nicht.
Tschüss.
Ich habe nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt.
Tschüss.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Thema wird per Twitter und Ähnlichem bekannt gegeben. Tschö.
Tschüss.
Muss das nicht so komisch sagen.